Ja, halli, hallo und Hallöchen zur Ausgabe Nummer 39 von Behind the Story. Schön, dass du wieder dabei bist und mit mir gemeinsam eine Heldenreise verfolgen möchtest. Mein besonderer Gruß geht heute mal ausnahmsweise nach Österreich zu Jakob Riedelsberger, denn ich weiß, Jakob, mein Freund, du hörst jedes Mal zu. Ich sehe oft deine Posts, wenn du aus dem Auto postest, und das freut mich natürlich ungemein. Deswegen mal die Grüße nach Salzburg. Ja, ich freue mich natürlich auch, dass du dabei bist. Und wenn dir der Podcast gefällt und dieses spezielle Format, dann lass mir gerne ein Like da, bewerte den Podcast, mach ein Abo oder sonst irgendwas. Darüber würde ich mich wahnsinnig freuen. Und das hilft uns Podcastern ungemein. Auch heute habe ich wieder eine tolle Heldenreise vor mir, die ich gemeinsam mit meinem Gast anschauen möchte. Das ist nämlich Jörg Niethammer. Jörg beschäftigt sich seit über 20 Jahren mit Websites, Suchmaschinen und digitaler Sichtbarkeit. Sein Einstieg begann früh mit Webprojekten, daraus entwickelte er Schritt für Schritt eine Karriere im Online-Marketing. Er arbeitete viele Jahre in der Agenturwelt und war dort unter anderem als Teamlead SEO tätig. Mit dem Wechsel zur Hans Grohe GmbH oder zur Hans Grohe Group, so heißt es korrekt, übernahm er erstmals Verantwortung auf internationaler Ebene und steuert SEO und SEA über zahlreiche Märkte. Nach einer Zwischenstation im E-Commerce ist er zurück zu Hans Grohe gekehrt und dort ist er heute Strategic Search Manager. Da werden wir sicher gleich mal drüber reden. In der Rolle verantwortet er nämlich die strategische Weiterentwicklung von Search auf globaler Ebene. Und in dem Kontext habe ich Jörg auch kennengelernt, nämlich bei der OMX, einer ganz tollen Konferenz in Salzburg, jedes Jahr Ende November. Grüße an Oliver und das ganze Team. Und da habe ich im Vortrag von Jörg gesessen und er hat ganz, ganz toll erklärt, wie er die Customer Journey, also die Kundenreise von Hans Grohe sozusagen digital erfassbar macht und wie bestimmte Hürden dort gemeistert wurden. Das fand ich mega und ich wusste, Jörg muss sich einfach mal einladen, weil er auch ein unglaublich entspannter Typ ist und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Parallel zu dem Job ist er auch noch Vater von zwei Kindern und ich möchte gar nicht sagen, was für Kinder, also welche Geschlechter und so weiter. Nur eines der beiden ist 3,5 Wochen alt und umso mehr freue ich mich, dass er trotzdem Zeit gefunden hat, Gast bei mir im Podcast zu sein. Und er ist dazu parallel auch noch als Freelancer aktiv, teilt sein Wissen im SEO Diary und ist seit vielen Jahren aktiver Autor bei Wikipedia. Also ein echter Tausendsasser und ich bin sehr froh, mit ihm heute mal auf seine eigene Heldenreise zu schauen und sage herzlich willkommen am digitalen Lagerfeuer. Herzlich willkommen bei Behind the Story. Herzlich willkommen, lieber Jörg Niethammer.
Hi, Wolfgang und ja, herzlich willkommen an alle, die zuhören.
Ja, schön, dass du da bist, mein Lieber. Wie sieht es denn aus mit deinem Schlafvolumen aktuell?
Einwandfrei. Also sowohl unser erstes Kind war sehr pflegeleicht, das zweite ist jetzt auch, kommt einmal in der Nacht und völlig entspannt.
Ja, okay, dann falls dem einen oder anderen jetzt auffällt, Moment mal, den Dialekt, den man leicht durchhört, den hatten wir doch vor kurzem erst. Grüße gehen an die liebe Lisa, die auch bei mir im Podcast war und die sozusagen auch dich empfohlen hat als Gast. Du standst aber bei mir eh schon auf der Liste und dann kam auch noch sozusagen die Initiative von dir und so sitzen wir heute zusammen und ich freue mich, dass wir wieder so ein bisschen euren Akzent hier in dem Podcast haben, weil bei Lisa war der ja auch sehr ausgeprägt.
So. Ja, also bei mir ist er wirklich tatsächlich sehr, sehr ausgeprägt, also mindestens so wie bei der Lisa, aber bei so Podcasts und ich sag mal so in der Öffentlichkeit halte ich mich da immer ein bisschen zurück, nicht weil ich mich dafür irgendwie Schäme oder so, sondern ich möchte immer, dass alle irgendwie verstehen. Aber ich habe die Folge mit der Lisa natürlich auch gehört. Vielen Dank auch für die Empfehlung. War mir natürlich sehr, sehr sympathisch.
Ich hoffe, Häuslebau, sag ich nur.
Genau.
Ja. Mein Lieber, wir fangen immer an. Ich ziehe oder ich baue das redaktionelle Konstrukt des Podcasts ja immer entlang der Heldenreise von Joseph Campbell, also das klassische Storytelling-Muster. Und dann frage ich immer als erstes, das würde ich auch gerne bei dir machen, wo ist denn Jörg aufgewachsen, wo bist du geboren, wo bist du zur Schule gegangen, wie war so dein Entree ins Leben sozusagen?
Ja, ich bin in einer 5000-Seelen-Stadt tatsächlich aufgewachsen, mit Teilort. Bei uns, so die Kernstadt hat 3500 Einwohner, also hört sich extrem krass an, dass man halt Stadtrecht hat. Ja, und dort bin ich aufgewachsen, dort leben meine Eltern auch heute noch, kommen aber beide nicht dorthin. War dort in der Grundschule, bin dann ein paar Orte weiter später ins Gymnasium gegangen, habe meinen Wehrdienst abgeleistet, auch in der Region tatsächlich. und war dann studieren. Und genauso ging es im Prinzip damals ganz simpel los.
Also war das alles bei dir sehr, sehr smooth und so, wie man sich das so wünscht, mit Familie, mit Ausbildung, alles in deiner Hut, so hört sich das an.
Ja, mehr oder weniger. Also da meine Eltern, wie gesagt, beide nicht aus dem Ort kamen, waren jetzt Großeltern bei mir eher wenig verfügbar. Die einen saßen in NRW, in Hamm, Westfalen, und die anderen in Friedrichshafen am Bodensee, was von uns schon noch so 1,5 Stunden entfernt ist. Von daher so direkt Verwandtschaft, außer meine Schwester, die aber in meiner Kindheit natürlich auch unterwegs waren, so gab es eigentlich so vor Ort niemanden so direkt, aber wir hatten sehr viele Bekannte. Meine Eltern waren beide sehr aktiv in Vereinen. Das ist ja so typisch hier so auf dem Land. Man hatte also permanent irgendwelche Leute um sich herum. Also ich würde mal sagen, eine viel bessere Kindheit kann man eigentlich nicht haben.
War der Umzug deiner Eltern aus beruflichen Gründen oder wie hat es euch sozusagen in diese Region verschlagen? Denn ich meine, Bodensee und Hamm in Westfalen sind auch keine schlechten Regionen. Hätte man theoretisch ja auch eine Familie gründen können.
Ja, es sind die beiden haben sich kennengelernt beim Studium in Freiburg damals und daraus ist meine Schwester entstanden und genau, da beide Lehramt studiert haben, Englisch Erdkunde, so haben sie sich dann auch kennengelernt, ging es dann einfach über die Tatsache, dass man halt, ja, also wenn man jetzt in einem Bundesland Lehrer wird, man ist ja da immer beim Land, dann ist man ja theoretisch im ganzen Land einsetzbar und so kamen die dann eher zufällig, oder mein Vater. Meine Mutter war damals noch in der Elternzeit oder gab es in der Form damals nicht, aber hat halt nicht gearbeitet. Mein Vater kam dann hier in den Ort, wo wir aufgewachsen oder wo ich aufgewachsen bin. Und eigentlich wollten sie dort nicht bleiben, aber irgendwie war es dann doch okay und dann blieben sie dort. Ja.
Du hast eine Schwester erwähnt, hast du noch mehr Geschwister?
Nein.
Okay. Sohn von zwei Eltern, also Sohn von Eltern, die beide Lehrer sind, so wollte ich sagen. Schwierig oder nicht so schwierig?
Oh ja, kommt drauf an. Also ich glaube, Lehrer sind schon ein eigener Schlag Menschen, sowohl positiv wie auch negativ. Ich glaube, ja, da die beide auch dann an derselben Schule im Ort, wo wir wohnten, Lehrer waren und meine ganzen Kumpels und sagen wir auch der erweiterte Freundeskreis so halt bei denen dann zur Schule ging, ja, war manchmal schon ein bisschen komisch. Es gab halt so Interessenskonflikte. Ich weiß noch, meine erste Freundin damals, von der war halt mein Vater der Klassenlehrer. Ja, war dann halt nicht so ganz cool irgendwie. Also es gab jetzt nie Probleme, aber es wäre natürlich einfacher gewesen, wenn es diese Verbindung nicht gab. Es war dann auch immer so, also mein Vater war auch Fußballtrainer von uns und die ganzen Fußballkumpels, die waren dann halt auch bei ihm auf der Schule und ja, die waren dann halt im Fußballtraining per Du mit ihm und in der Schule waren sie dann wieder per Sie. Und ja, also ich glaube, da hatten alle so ein bisschen so ihr Laster zu tragen, nicht nur ich als Sohn. Aber ich muss sagen, ich habe dadurch sehr, sehr viel gelernt von meinen Eltern. War sicher nicht der beste und fleißigste Schüler, aber habe viel gelernt und konnte viel mitnehmen. Und habe unter anderem auch mitgenommen, nicht Lehrer zu werden. Das hat mir mein Vater nämlich mal schon in der frühen Jugend verboten.
Warum?
Boah, weiß ich gar nicht so genau. Also, oder möchte ich jetzt nicht so zu sehr ins Detail gehen, aber ich sag mal, bei den allen Vorteilen, die man als Beamter hat, hat er auch immer gesagt, am Ende ist egal, was du machst als Lehrer, wenn du dich viel engagierst und viel machst, bekommst du am Ende das Gleiche, wie die, die wenig machen und die Klassenarbeiten von vor 20 Jahren einfach nochmal kopieren. Das ist definitiv Fakt. Und er hat auch gesagt, die Weiterentwicklung war immer ein bisschen schwierig. Und ich glaube, obwohl er es ja auch 40 Jahre mit Herzblut und gut gemacht hat, war er nie so begeistert vom Bildungssystem, so insgesamt. Ich meine, er hat mal erzählt, er war mal in den 90er Jahren auch mal vom Kultusministerium in so einer Gruppe, wo man irgendwie Lehrplan entwickelt hat. Und ihm war das immer so ein bisschen zu elitär und gesteuert von oben. Also es ging da wenig drum, was jetzt für die Schüler wirklich wichtig ist, inhaltlich, sondern mehr um irgendwelche Selbstverwirklichungen von irgendwelchen, ja, die da halt meinen, ja, wir müssen jetzt halt da Shakespeare-Gedichtsinterpretation auf Englisch machen. Das ist jetzt halt wichtiger als vielleicht was für die Berufswelt vielleicht ein bisschen sinnvoller wäre. So, mal ein plakatives Beispiel, das ich mir jetzt überlegt habe, das hat er so nicht gesagt, aber sinngemäß, ja.
Ja, verstehe. Also ich muss sagen, ich habe es genau aus der anderen Perspektive. Meine Tochter ist jetzt Lehrerin geworden, ist die erste Lehrerin in unserer Familie. Und ja, sie ist Deutsch und Biologie und Ich muss sagen, ich finde es cool, dass die Lehrerin geworden ist. Sie ist natürlich auch noch ambitioniert jetzt. Sie hat gerade ihr zweites Staatsexamen letztes Jahr abgeschlossen, ist jetzt zum ersten Mal fest an der Schule und ist noch ambitioniert, merkt aber jetzt, glaube ich, auch schon so ein bisschen das, was dein Vater da angedeutet hat, zumindest, oder was du eben andeutest hast. Ich glaube, meine Tochter merkt jetzt auch, dass man die ganzen Ambitionen nicht so einfach umsetzen kann, wie man sie gerne umsetzen würde. Auf der anderen Seite freue ich mich, weil ich weiß, im Staatsdienst, da hat sie schon gewisse Vorteile, die wir als Mitarbeiter im freien Segment nicht haben oder in normalen Unternehmen draußen. Also insofern finde ich es ganz cool. Sie ist jetzt auch zum Beispiel jetzt 14 Tage zu Hause, weil sie halt eben Osterferien hat, sehr viele Ferien. Ich glaube auch Eltern und Kinder, das merkst du ja jetzt auch, du hast ja jetzt zwei Kinder und du kannst natürlich nicht 12 Wochen im Jahr, vermute ich mal, Urlaub machen. Ich weiß nicht, wie es bei Hans Kroh ist, aber
nee, eher nicht.
Wahrscheinlich eher nicht. Und das ist natürlich schon, ja, das ist auch ein Stück Lebensqualität, den man da gewinnt. Aber ja, hat natürlich beides seine Vor- und Nachteile. Was mich noch interessieren würde, zu der Phase, sagen wir mal so bis zum Ende der Grundschule, hattest du immer das Gefühl, und ich fand das jetzt ziemlich bemerkenswert, weil du hast es so nebenbei gesagt, dass deine Eltern mehr oder weniger dir abgeraten haben, Lehrer zu werden. Ich würde daraus ja ableiten, dass dein Vater und oder deine Mutter erkannt haben, der Jörg, das ist so ein Macher, das ist so ein, der braucht irgendwie kreativen Freiraum oder der Junge geht irgendwie, der wird mal selbstständig oder macht irgendwas in die Richtung, was ganz anderes. Den möchte ich nicht in dieses Lehrerkorsett zwängen. Ist das so die Interpretation, die du davon hast oder gibt es da noch eine andere Erklärung?
Boah, gute Frage. Also ich glaube, es geht, also meine Mutter hat da nie so viel dazu gesagt, aber ich glaube, wenn ich meinen Vater richtig verstehe oder heute noch das richtig interpretiere, ich glaube, es ging tatsächlich darum, dass er schon der Meinung war, dass wir, so wie wir einfach konstituiert sind und alles so in der Familie, dass wir sehr, sehr viel machen und schaffen wollen und man halt sich in der freien Wirtschaft, ich nenne es jetzt mal ganz breit, halt einfach weiterentwickeln kann. Und mehr entwickeln kann, als wenn ich jetzt nur in Anführungszeichen Lehrer bin, wo ich ja mehr, ich sag mal mehr oder weniger 30, 40, wie lange auch immer Jahre nicht dasselbe mache, aber ich sag mal vom Prinzip her natürlich schon irgendwo eingeschränkt bin und jetzt halt nicht nach oben offen mich überall hin entwickeln kann. Ich sag mal, wir zwei in unserer Möglichkeit zu arbeiten, wir können ja alles machen. Also wir können ja theoretisch CEO von keine Ahnung, von Google werden oder so. Darf man vielleicht nicht mehr, aber du weißt, wie ich meine. Also wir haben halt keine Grenze nach oben. Mhm. Ich sag mal, wenn man so in so einem sehr eingeschränkten Feld wie der Bildung ist, okay, was kann man machen? Vielleicht an die Hochschule, ich kenne mich da jetzt auch nicht extrem aus. Mhm. Oder vielleicht dann tatsächlich ins Ministerium als Berater oder so, aber ja, hat dann mit dem eigentlichen Job auch nicht mehr so viel zu tun.
Das also war im Prinzip auch so die Perspektive, die ich antizipiert habe, dass ich glaube, man kann sagen, okay, also ich bin jetzt, ich nehme die Perspektive mal vom Elternteil ein jetzt und sage, ich bin froh, dass meine Tochter nach unten abgefedert ist, relativ gut.
Ja.
Also ein ganz gutes, vernünftiges Gehalt, muss ich sagen, viel Urlaub, auch wenn sie jetzt zum Beispiel mal schwanger würde, Familie gründet und so weiter, dann die Wiedereingliederung, das ist alles super geregelt bei denen.
Absolut.
Aber, und das ist genau die andere Perspektive, nach oben natürlich relativ eingeschränkt. Also du kannst dann irgendwie in deinen Besoldungsklassen ein bisschen steigen über die Jahre und du kannst vielleicht irgendwann eine Direktorenposition oder sowas, wie du sagst, oder vielleicht gehst du ins Ministerium, aber es ist jetzt nicht so, dass dir die Welt offen steht in dem Sinne. Ja.
Genau.
Das kann ich gut nachvollziehen. Die Frage, die ich jetzt einfach da noch anschließen wollte, ist, Eltern haben ja immer auch einen akademischen Anspruch an ihr Kind und du hast es eben so, by the way, gesagt, ach, ich war jetzt nie so der beste Schüler. Ich vermute auch nicht der schlechteste. Ich glaube einfach, dass du auch ein Typ bist. Und wir kennen uns ja jetzt überhaupt nicht gut, aber ich habe dich ein, zwei Mal jetzt gesehen und live erlebt. Und ich glaube, dass du einfach ein Typ bist, der nie sagen würde, ich bin der Beste oder ich bin gut. Also ich glaube, dass du ein sehr bescheidener Mensch bist. Das ist mein Eindruck. Aber die Frage, die ich eigentlich stellen wollte, ist, glaubst du, dass deine Eltern immer zufrieden waren, so wie du bist? Also haben die dir immer vermittelt, du bist da genau richtig und du musst dich jetzt nicht mehr anstrengen? Oder gab es dann schon auch Druck in frühen Jahren?
Oh ja, also ja, schwierig zu sagen. Also ich glaube, sie haben mich nie kritisiert irgendwie bei irgendwelchen Entscheidungen. Sie haben mich immer unterstützt, das auf jeden Fall. Ich hatte schon so Phasen, sagen wir mal, also bis zur 5., 6. Klasse ging es einigermaßen. Ah, dann so 7. bis 11. Klasse, also da hatte ich schon auch, ich sag mal, notentechnisch schon auch Probleme, lag aber einfach dran, weil ich halt stinkfaul war. Muss man ganz klar sagen. Also ich habe halt null gemacht und habe mir irgendwie trotzdem irgendwie durchgemogelt. Von daher, ich glaube, mein Talent wäre auch in der Schule definitiv größer gewesen, wenn ich halt mehr gemacht hätte. Aber ich habe halt damals schon lieber irgendwie die Freizeit anders gestaltet. Kommen wir nachher vielleicht noch dazu, Stichwort irgendwelche Websites oder so. Oder dann auch mit Freunden oder in den Vereinen, in mehreren dann auch. Das war mir immer irgendwie wichtiger. Ich würde auch heute sagen, es hat mir für mein Leben auch viel, viel mehr gebracht. Und ich glaube, ich wurde nie von meinen Eltern im Nachgang irgendwie kritisiert. Aber bis heute gibt es halt manchmal schon so einen Spruch irgendwie, wenn in der Verwandtschaft irgendjemand gerade so in dem Alter ist oder so, dann ja, der Jörg, das war immer so einer, der dann so viel Engagement gezeigt hat und so. Ja, also das muss man schon ehrlich sagen. Und ich kann mich schon an Situationen auch erinnern, wo man was lernen musste und ich es einfach nicht gebacken bekommen habe und man dann schon auch einen gewissen Druck gespürt hat. Aber ich glaube, das hat jetzt nichts mit dem Lehrerdasein zu tun, sondern das ist ganz normal einfach.
Aber ich finde aber, es ist ein wesentlicher Unterschied, ob man A, auch selbstreflektiert sagen kann, okay, das war so, ich war echt ein fauler Sack. Also ich kann das sehr gut nachvollziehen, was du gerade sagst, ja. Ich war echt ein fauler Sack, ich hätte viel mehr machen können. Und meine Eltern haben mich aber sozusagen nicht dahin geprügelt, sondern die haben das mehr oder weniger, die haben halt wahrscheinlich schon geguckt, ist es noch im Rahmen, ja. Und wir steuern da ein bisschen, aber die haben jetzt nie von oben so richtig Pressure gemacht, ja. Und das ist nochmal eine ganz andere Situation als Leute, die dann wirklich in so einer Drucksituation stecken. Die hatte ich auch schon hier, die dann wirklich gar keine Kindheit genossen haben oder so, weil sie immer lernen mussten oder irgendwelche Erwartungen erfüllen mussten.
Und das ist das Einzige, was ich schon sagen muss, meine Eltern waren halt immer auf der Seite der Lehrer. Also ich sag mal, das, was heute bei vielen Eltern vielleicht umgekehrt ist, dass der Lehrer immer der Idiot ist und der Lehrer macht immer alles falsch und mein Kind ist nur so notentechnisch so schlecht, weil der Lehrer scheiße ist.
Da jetzt alle hochbegabt.
Das ist ja heute häufig der Fall, hat mein Vater auch bestätigt. Bei mir war es halt immer umgekehrt. Egal was war, der Lehrer hatte recht. Ich bin im Prinzip schuld. Klar, am Ende stimmt es natürlich. Man muss sich immer mit der Situation, ich sage ja auch mal Leben in der Lage, man muss sich mit der Situation abfinden, in der man ist. Ich kann mich entweder dagegen wehren und dann Probleme bekommen oder ich sage halt, okay, jetzt akzeptiere ich es einfach und beiß da durch. Aber es war halt schon oft so, meine Eltern hatten zum Beispiel einen sehr hohen Anspruch, dass Vokabeltests, waren ja Englischlehrer beide, innerhalb von einem Tag oder beziehungsweise bis zur nächsten Stunde halt korrigiert wurden und zurückgegeben wurden. Oder dass auch Klassenarbeiten, auch sehr umfangreiche dann in 9. oder 10. Klasse, sie waren beide Realschullehrer, halt innerhalb von ein paar Tagen oder einer Woche oder so dann auch zurückkommen. Und bei uns war es halt, ich war auf dem Gymnasium, bei uns war es dann schon so, wenn man Vokabeltests 2-3 Wochen nicht zurückbekommen oder dann auch größere Klausuren 4 Wochen nicht zurückbekommen, da hat man sich schon wieder auf die nächste vorbereitet, intensiv und hatte noch nicht mal die davor zurück. Und das konnten meine Eltern dann oft gar nicht glauben. Also die haben wirklich gedacht, ich unterschlage denen irgendwie hier eine schlechte Note oder irgendwas. Und ich habe die wirklich nicht zurückbekommen. Also selbst da konnten sie es eigentlich nicht glauben, was dann ich sage, weil sie halt einen anderen Anspruch an das Lehrerdasein hatten und das war dann schon manchmal so ein bisschen tricky. So, ich sag mal, in der Pubertät und so war das nicht ganz so einfach, aber ich würde sagen, alles normal, jetzt nicht extrem.
Wie ist das Verhältnis zu deiner Schwester? Ist die, was macht die beruflich, selbstständig oder Familie oder so ganz
grob? Meine Schwester ist über 20 Jahre älter als ich tatsächlich. Oh, okay. Deshalb ist meine Schwester, wir sind nie, also in meinem Bewusstsein nie zusammen, haben wir nie zusammen gewohnt oder gelebt. Sie war, als ich auf die Welt kam, ging sie dann kurze Zeit später studieren, war man noch im Ausland und so und ist dann später auch ausgezogen. Sie arbeitet in der Medizinbranche, allerdings so im, ich sag mal, BWL-Bereich. Ich glaube, sie hat irgendwie so BWL, VWL, so die Richtung auch was studiert damals. Und sie arbeitet hier in der Gegend bei einem sehr, sehr großen Medizintechnikhersteller. Im Verwaltungsbereich, genau.
Okay, gut. Dann haben wir ja sozusagen den Einstieg ins Leben von Jörg mal beleuchtet so ein bisschen. Finde ich ziemlich entspannt und passt irgendwie auch so zu deinem Typ, finde ich. Also ja, Gratulation erstmal dazu und danke, dass du es beantwortet hast. Jetzt weißt du ja aus dem Briefing, ich habe eine Schnellfragerunde. Das geht so darum, so dich ein bisschen mal so ein bisschen ein paar Schubladen zu stecken. Wir stecken ja gerne in Schubladen, mal zu gucken, was ist denn der Jörg für ein Typ für alle die da draußen, die dich noch nicht so gut kennen. Deswegen würde ich sagen, starten wir da einfach mal rein mit der Frage: Kaffee oder Tee?
Weder noch.
Weder noch. Das habe ich ganz selten. Warum?
Ich mag keinen Kaffee und ich mag auch keinen Tee. Wenn wir irgendwo in einem Hotel sind, teilweise auch wenn man so mit Kumpels irgendwie so unterwegs war, dann bestelle ich eine heiße Schokolade, dann lachen mich immer alle aus, aber ja, weder Kaffee noch Tee, ich mag es einfach.
Bist du so ein Kakaotyp, okay. Welche App benutzt du am meisten?
Ich habe tatsächlich nachgeschaut und es ist tatsächlich LinkedIn, ja.
Oh, guck an. Ja, LinkedIn kommt relativ selten, erstaunlicherweise. Die Zuhörer, die häufiger zuhören, wissen es aus den anderen Folgen meistens WhatsApp, weil natürlich über WhatsApp, aber es wird oft auch nicht so als App wahrgenommen, als Produktiv-App, ne? Sondern es ist ja mehr so ein Kommunikationskanal. Okay, jetzt wird es natürlich spannend. Mit Blick auf den Podcast mit Lisa könnt ihr gerne auch nochmal über die Website anhören oder in eurem Lieblingsstream. Hast du ein Lieblingsessen?
Also tatsächlich, als sie Linsen und Spätzle mit Seitenwürste erwähnt hat, muss ich sagen, da kann ich schon sehr gut damit relaten. Aber ich habe tatsächlich nicht so das Lieblingsessen. Ich mag eigentlich wirklich sehr, sehr viel und alles. Ich mag also dieses gut bürgerliche, schwäbische, aber auch bayerische, aber auch international. Ich bin eigentlich für so gut wie alles zu haben.
Der Unterschied bei Linsen mit Spätzle bei dir und bei der Lisa ist, dass ich es bei dir sofort verstanden habe.
Ja, ja, sie hat es auch bewusst sehr breit ausgesprochen.
Richtig, genau. Auch, ja. Und ich habe nichts verstanden. Also Linsen.
Aber ich muss auch sagen, sie hat es anders ausgesprochen, als ich aussprechen würde, weil sie kommt, ich weiß nicht, wie weit, so 50, 60, 70 Kilometer entfernt. Und die haben da so ein bisschen anderen Slang wie wir.
Ja, das ist ja häufig so. Also oft verstehst du ja von einem Dorf zum anderen manchmal Begriffe nicht. Ja. Ich erwähne das immer gerne, das finde ich die faszinierende Leistung von Luther. Immer wenn ich zur Wartburg gehe, merke ich das wieder, weil der ja damals nicht nur die Bibel übersetzt hat, sondern sozusagen, hat er ja auch gesagt, ich habe dem Volk aufs Maul geschaut, weil der musste erstmal bestimmte Begriffe definieren, die alle verstehen. Weil die teilweise, man hat damals gesagt, auf 20 Meilen verstehen sich die Leute nicht. Und es ist heute noch so, dass die Slangs dann oder die Dialekte dann schon sehr, sehr unterschiedlich sind. Okay. Ich halte mal Linsen mit Spätzle fest, aber generell alles gut Bürgerliche. Was darf in eurem Kühlschrank zu Hause nie fehlen?
Da musste ich tatsächlich schon noch ein bisschen überlegen. War schwierig. Also Milch haben wir eigentlich immer da, weil wir das echt oft brauchen. Alles andere ist sehr variabel.
Okay, gibt es keine fixen Punkte. Die Frage ist jetzt natürlich sozusagen mehr intrinsisch bedingt. Solltest du die beantworten, nicht situativ. Bist du eher Frühaufsteher oder Nachtmensch?
Ganz klar Frühaufsteher.
Ah, okay. Das heißt, was bedeutet früh für dich?
5.
Und wann gehst du schlafen?
So um 10. Okay. Aber ich schlafe immer schon auf dem Sofa ein, so ab 8:30. Also 5 geht schon, ja.
Dann weiß ich, wer die Kinder ins Bett bringt abends. Ja. Dann bist du ja da wahrscheinlich dann dabei und schläfst mit.
Ja.
Jetzt habe ich in deiner Jobbeschreibung habe ich gelesen, du bist Strategic Search Manager, so spricht man das wahrscheinlich aus, aktuell bei Hans Krohr. Und die Frage, oder aus der Vita habe ich gelesen, dass du sowohl mit SEO als auch mit SEA schon zu tun hattest. Du hast ja in deinem Vortrag, in dem ich dich sozusagen kennenlernen durfte, mehr über SEO gesprochen, eigentlich im Wesentlichen. Ja? Jetzt ist aber die Frage, SEO oder SEA, was macht dir mehr Spaß, was bevorzugst du?
SEO, ganz klar. Also SEA habe ich wirklich schon seit mehreren Jahren auch nicht mehr operativ gemacht. Also ich denke, ich kann das ein oder andere bewerten, aber wirklich tief drin bin ich da nicht mehr.
Okay. Hast du einen Lieblingsfilm?
Wolf of Wall Street finde ich sehr gut. Aber ich muss sagen, ich habe vor ein paar Tagen Apollo 13 angeschaut, so in diesem ganzen Zusammenhang mit dieser Mondreise gerade.
Ja.
Auch sehr überragender Film, muss ich sagen.
Ja, finde ich auch. Habe ich auch geschaut, finde ich auch richtig cool. Aber Wolf of Wall Street hätte ich dir jetzt nicht zugeordnet. Siehst du, so ist das. Spannend. Ja. Bist du auch so ein Anlegestrategist? Hast du so, wie viele Bitcoins hast du in so einem Krempel?
Bist
du
da Als ich mir überlegt habe, mal was anzulegen, war der Bitcoin schon viel zu teuer.
Okay.
Nee, also ich habe ja Finance studiert, also ich kenne mich mit dem Thema relativ gut aus, jetzt wenn man es mal vielleicht von der gesamten Masse der Menschen sieht. Aber ich bin da recht konservativ unterwegs, habe ein paar ETFs, so Welt-ETFs und so Zeug, um da einfach so ein bisschen Zinsen zu sichern, aber mehr auch nicht.
Also nicht hochspekulativ.
Nein, auf gar keinen Fall.
Kennst du die Story aus unserer Bubble, dass jemand mal mit Bitcoin Pizza bezahlt hat? Weißt du das?
Nee.
Okay, dann vielleicht erzähle ich es mal ganz schnell. Ich werde aber den Namen natürlich nicht nennen. Aber die Story ist, wenn ich es richtig zusammenbekomme, so, dass die Person sehr, sehr früh eingestiegen ist, also so bei 70, 80, 90 Cent Bitcoin, ja, und hatte, keine Ahnung, 100 oder 50, ich weiß es nicht mehr, Bitcoin. Und dann ging es ja mal ein Stückchen bergauf, richtig. Und dann ging es ja auch mal, wie das ja beim Bitcoin so ist, es gibt ja immer dann auch wieder so ein Absenken. Ja, und dann war irgendwo in Berlin eine Fete. Ich glaube, viele aus der Szene, aus unserer Bubble wissen, wen ich meine. Ja, und dann hieß es irgendwie, ja, wir brauchen jetzt mal 10 Pizzen. Und dann, dann gab es damals zu der Zeit in Berlin einen Pizzahändler, der gesagt hat, hier irgendwie so als Vermarktungsding, hier als Marketing-Gag, ich nehme Bitcoin als Zahlung. Ja. Und dann hat er seine 80 Bitcoin oder so, hat er dann für Pizza ausgegeben. Ja. Die sind dann, ich weiß, oder 50, weiß nicht mehr wie viele, auf jeden Fall schon viele. Oh je. Wenn man es jetzt heute hochrechnet, oh, genau. Ich glaube, das war eine sehr, sehr teure Pizza. Aber das nur mal so nebenbei. Okay, gibt es ein Buch, was dich sehr geprägt hat?
Also ich lese relativ wenig tatsächlich Bücher und wenn dann Sachbücher, aber das Letzte, was ich so in den letzten Jahren gelesen habe, war die Biografie von Jan Ullrich.
Okay. Bist du auch so ein Radsport-Freak wie die Lisa?
Freak nicht, also was die Lisa da macht, das ist schon beeindruckend. Ötztaler und so, das ist ja völlig verrückt. Mhm. Mir fällt die Zeit, aber ich probiere schon so meine 2.000, 3.000 Kilometer im Jahr hinzubekommen, ja.
Okay, aber 2.000, 3.000 Kilometer ist auch schon ein zeitlicher Aufwand, ne?
Werde ich dieses Jahr nicht schaffen. Okay. Aber 1.500 wäre schon ganz cool, ja.
Wie arbeitet ihr bei Hans Krohe und was bevorzugst du, Remote oder Büro?
Also ich mag es wirklich, im Büro zu sein, aber da ich auch 50 Minuten fahre und gerade jetzt durch die private Situation mit den zwei Kindern, bin ich tatsächlich relativ viel remote. Ich mag beides, aber ich liebe Büro. Einfach mit den Kollegen, Mittagspause und man kriegt einfach so zwischen Tür und Angel viel, viel mehr mit, als wenn ich hier, ich hatte heute keinen einzigen Call. Also heute ist Freitag, wo wir aufnehmen, gell? Darf man vielleicht sagen. Ich hatte keinen einzigen Call, ich habe keine Ahnung. Steht das Büro noch? Ich weiß es nicht.
Ja, das ist dann verliert man irgendwie die Traktion, ne? Das stimmt schon. Also ja, da hat dieses Sozialisieren im Büro hat schon was dann.
Absolut.
Ja. Okay, generell Bauchgefühl oder Daten im Marketing?
40-60.
40-60, okay. Dann hatte ich hier was stehen, ich glaube, du hast das schon beantwortet, LinkedIn oder Podcast?
Im Auto unbedingt Podcasts, sonst LinkedIn.
Okay. Jetzt sind wir auch gleich durch. Urlaub am Meer oder in den Bergen?
Ich finde beides richtig cool, aber Meer gibt mir so ein bisschen mehr Urlaubsvibes. Meer.
Ja, kann ich auch unterschreiben. So, und jetzt spannend. Wir waren ja so, also wir sind ja ausgestiegen aus deiner Vita, du hast schon mal ausgeholt bis zum Studium. Ich würde nochmal 3 Meter zurückgehen in die Zeit, in der die Eltern komisch wären. So, und du hast es schon angedeutet, eben Schulnoten waren jetzt nicht so der Knaller, 7., 8., 9., 10. Klasse. Das ist aber auch meistens die Phase, in der man beginnt, in irgendeiner Form einen Ferienjob zu machen oder das erste Mal Geld zu verdienen. Erinnerst du dich noch, was du gemacht hast, um das erste Mal so richtig Geld zu verdienen?
Seit ich 16 war, Handballschiedsrichter und habe das 10 Jahre gemacht und es gab eigentlich immer ein gutes Geld so am Wochenende, weil das hatte so einen doppelten Effekt. Man hat Geld bekommen und am Vorabend ist man nicht auf Tour gegangen, also hat man doppelt gespart. Ja, das war schon sehr gut. Und dann, ja klar, Ferienjobs mal beim Gartenbauer und später dann auch in metallverarbeitenden Firmen. Aber Handballschiedsrichter war schon das Erste, wo ich legal Geld dafür bekommen habe. Also jetzt nicht nur irgendwie, man hilft dann.
Legal Geld für bekommen.
Ja, man hat irgendwie mit 11 irgendwie mal Rasen gemäht und hat dann irgendwie 10 Euro vom Rasen. Vom Nachbar bekommen. Aber der erste, ich sag mal, offizielle Job, in Anführungszeichen, Schiedsrichter war jetzt auch kein Job, da hat man so eine Aufwandsentschädigung bekommen, aber war Schiedsrichter, ja.
Okay, und das war aber dann schon höherklassig, oder?
Klar, mit 16 natürlich noch nicht. Das war einfach, also ich habe viel Jugend halt gepfiffen und dann später aber auch aktive Mannschaften. Handball sind ja normal 2 Schiedsrichter und bei, ich sag mal, niedrigen Klassen und Jugend im 1 Schiedsrichter. Und da ich immer nur alleine gepfiffen habe, konnte ich gar nie höher als Bezirksklasse pfeifen.
Okay. Ich glaube, dass du ein sehr, sehr entspannter, ruhiger Schiedsrichter bist. Gab es mal so eine richtige Eskalation oder?
Ja, also
ein Schiedsrichter ist jetzt kein einfacher Job. Ne?
Ich sag mal, mir persönlich war damals eigentlich schon alles egal. Also so auf so Tribünen geht es ja schon mal rund. Ich sag mal, Handball ist nicht ganz so eine abartige Sportart wie Fußball. Also die Disziplin ist einfach mehr da und man hat als Schiedsrichter mehr Möglichkeiten, so mit 2-Minuten-Strafe und so. Das gibt es im Fußball in der Form, zumindest jetzt im Profifußball oder im Erwachsenenfußball nicht. Aber es gab schon so Situationen, wo dann nach dem Spiel mal irgendwie jemand kam und irgendwie eine blöde Bemerkung oder so hatte, aber da muss ich sagen, da habe ich mich dann eher atypisch verhalten und habe mich da dann schon auch zur Wehr gesetzt, ohne da jetzt weiter ins Detail gehen zu wollen. Das können wir dann bei der nächsten Konferenz machen.
Also ich bin überhaupt kein Handball-Experte, ich bin auch so ein klassischer WM- und EM-Gucker, ja, aber ich habe in meinem Umfeld auch Kollegen, der liebe Jörn Winter in Hanau, Grüße genauso, der hat A-Lizenz, also er könnte Bundesliga-Mannschaften trainieren und so. Und da bekomme ich immer sehr viel vom Handball mit und ich gucke mir halt solche Nationalmannschaftsspiele an und so. Und was mich sehr beeindruckt, ist jetzt auch ein Quereinschub, aber passt an der Stelle, weil du Schiedsrichter warst. Ich finde, dass die Disziplin beim Handball, also der Spieler auch explizit viel höher ist. Also ich sehe selten, dass Spieler meckern. Also beim Fußball ist es ja klassisch so, ja, du kriegst eine gelbe Karte oder egal, ein Foul wird gepfiffen. Selbst beim Einwurf reklamieren ja mittlerweile 5 Spieler, ja, und gestikulieren und schreien.
Ja, aber
das gibt es
halt
im Handball eigentlich kaum, ne?
Genau, weil es beim Fußball halt keine Regelmöglichkeiten gibt. Also beim Handball kann ich natürlich jederzeit, also das habe ich halt auch gnadenlos gemacht. Bin da also Law and Order, war ich da schon unterwegs. Wenn da einer mich dumm anmacht, dann sei oder halt irgendwas sagt, dann sage ich so, Ruhe, das nächste Mal gibt es gelbe Karte oder 2 Minuten, je nachdem. Mhm. Und dann kam er nochmal und dann ging der halt. Und zwar ohne weitere Diskussion. Und man darf 2x2 Minuten haben, beim 3. Mal bekommt man die rote Karte und ist das Spiel beendet. Und ich habe da immer eine recht klare Linie gefahren, habe da auch nicht angefangen, da rumzudiskutieren oder so, sondern ich habe die Leute auch nach 10 Sekunden rausgestellt, 2 Minuten. Und dann wussten die Bescheid für die nächsten 58 Minuten. Und da war das gar kein Problem und so ist es halt. Und da ist ja auch, also wenn man einen Ball mitnimmt, nur 1 Meter oder den irgendwie wegkickt oder so, 2 Minuten, ciao. So, und ich denke, wenn man im Fußball sowas einführen würde, hätte es vielleicht mehr Wert. Aber es ist natürlich schwieriger, weil die Dimensionen allein vom Feld und so natürlich viel größer sind mit raus, rein, wechseln. Und das ist von der Sportart einfach was anderes.
Reklame.
Hallo meine Lieben, hier ein kleiner werblicher Hinweis in eigener Sache. Wie ihr wisst, veranstalten wir ja einmal im Jahr die Campix als großes Main-Event von unserer Plattform Campix. Der Fokus, der sich die letzten Jahre ja sehr stark auf die Verbindung zwischen SEO und Content-Marketing gelegt hat, verschiebt sich jetzt ein bisschen. Also SEO und Content-Marketing sind immer noch Teil davon, aber ein großer Schwerpunkt geht in Richtung SEO und Markenaufbau. Weil ich persönlich glaube, dass die Marke die in Anführungsstrichen Endlösung ist von dem, was wir in SEO gerade durchmachen. Also wir fokussieren uns unglaublich stark auf das Thema SEO in Kombination mit Markenaufbau und den Möglichkeiten. Natürlich wird aber auch AI nicht zu kurz kommen. Natürlich wird Plattform-SEO nicht zu kurz kommen und auch Tech-SEO wird Bestandteil sein. Aber immer unter diesem großen Blickwinkel von, wie kann ich denn Markensignale und Real EAT wirklich spielen, um SEO zu befeuern. Wenn sich das für dich spannend anhört, dann überleg doch einfach mal, ob du dir nicht ein Ticket holst für das Event, das am 18. und 19. Juni in Berlin stattfinden wird. Ich würde mich freuen und wenn du da noch Fragen zu hast, dann melde dich einfach bei mir. Sonst sehen wir uns hoffentlich in Berlin. In diesem Sinne, tschüss.
Reklame Ende.
Wobei jetzt wahnsinnig viele Regeln geändert werden, ohne dass wir jetzt hier zum Sport-Podcast mutieren wollen, aber wird ja jetzt auch, die dürfen ja nicht mehr länger als 10 Sekunden auf dem Feld bleiben, wenn sie wechseln und so. Also ich denke, da wird passiert
viel. Ja, aber was sind die Konsequenzen? Jetzt hat er eine gelbe Karte und dann kriegt er gelb-rot, weil er 12 Sekunden lag und so. Also die Konsequenzen im Fußball sind halt zu krass. Also sie sind zu wenig. Eine gelbe Karte bedeutet gar nichts und gelb-rot ist halt zu krass für die gesamte Mannschaft. So. Und ja, also ich bin Fußballfan und Handballfan bin ich gar nicht so. Ich habe es nur gespielt und war Schiedsrichter. So viel wie immer so gucke ich gar nicht. Aber Handball ist die viel, viel diszipliniertere Sportart, wenngleich die deutlich härtere Sportart, muss man ja auch sagen. Also man kriegt da schon deutlich mehr ab als
jetzt beim Fußball. Ja, so ist das, ne? Letzte Frage aus der Schnellfragerunde, mein Lieber. Was war das letzte Geschenk, das du dir selbst gemacht hast?
Das letzte Geschenk, das ich mir selbst gemacht habe. Oh, ich habe mir neulich so eine Zip-Jacke gekauft. Die fand ich ganz cool. Und da ich eh viel zu viele Klamotten habe und meine Frau das überhaupt nicht witzig findet, fand die das auch überhaupt nicht witzig, dass diese Jacke kam. Aber ich habe gesagt, die habe ich mir jetzt nachträglich Geburtstag, die habe ich mir jetzt gegönnt.
Online gekauft?
Ja, selbstverständlich, ganz klar. Also ich wollte sie tatsächlich, also ich habe sie online gesehen, klassischer Marketing-Opfer-Move mal wieder. Ich habe sie 15 Mal gesehen, da gab es kein Frequency Capping. Dann habe ich halt gedacht, gut, dann klick schau mal drauf. Dann hat das Ding 55 Euro gekostet. Ich dachte, wow, geil, das ist ein gutes Angebot, auch für die Marke. Und dann habe ich aber natürlich noch gegoogelt und gesehen, bei Amazon ist sie nochmal 8 Euro günstiger und habe sie dann natürlich beim guten Jeff Bezos gekauft.
Okay. Und wieder ist er ein paar Cent reicher.
Und wieder ist ein paar Cent
reicher. Ja, da hat er aber auch was richtig gemacht, ja. Okay, mein Lieber, jetzt gehen wir nochmal ganz kurz zurück und zwar warst du ja schon bei Abitur und Studium. Ich möchte noch mal ganz kurz zurück, so in diese Zeit, ich sagte es schon, in der die Eltern ein bisschen komisch werden. Erste große Liebe, erste Party, all die Dinge, die da passieren, wenn man so 14, 15, bei Jungs manchmal ein bisschen später noch 16 ist. Aber du hast gesagt, du warst dann in der Zeit Schiedsrichter, hast dann auch später noch andere Jobs gemacht, Gartenbau, sagtest du. Gab es da schon für dich, und ich weiß es aus dem Vita, deswegen ist die Frage eigentlich doof, aber ich frage sie trotzdem mal so, gab es schon so eine Tendenz hin zum IT-Bereich oder hattest du schon irgendwie ein Gefühl dafür, wo deine berufliche Reise mal hingehen könnte?
Und nee, also berufliche Reise wusste ich nicht mal vor dem Studium genau, wo die hingehen sollen, nicht mal während dem Studium. Aber ich habe halt, ja, wir haben so mit 12, 13 so in den Freundeskreisen halt angefangen, ganz billige Websites mit so Homepage-Baukästen, muss man tatsächlich dazu sagen, nicht mal Website-Baukästen, sondern Homepage-Baukästen gebastelt. Und ja, ich hatte schon mit 9 einen eigenen PC, also mit 9, das war 1999, also schon relativ früh, war ja lang vor Handys und Smartphones. Und ich war schon immer so ein bisschen Computer- und digital affin, würde ich mal sagen, war da recht fit, weil mein Vater da, obwohl er das nicht studiert hat oder so, aber auch der IT-Lehrer war und immer selber sehr PC-affin war. Und ja, ich habe halt da viel auch gezockt und so, klar, aber man hat ja dann trotzdem so ein Gefühl auch für PCs. Und dann, ja, weil ich der Einzige war, der sich damit auskannte, und wir waren auch eine der Ersten, die halt dann ISDN bzw. dann DSL auch hatten. Und dann hing es halt an mir, diese Websites dann zu bauen, ja.
Aber ich glaube, das war auch schon wieder mal an den Anfang unseres Gesprächs zurückzuspulen. So ein Signal für deinen Vater, der Jörg, das ist so einer, mit dem geht das innovativ, der hat Bock an IT, der kümmert sich um PC. Ja, wenn dein Vater auch schon so jemand war, hat er vielleicht selber gemerkt, okay, ich komme hier als Lehrer nicht viel weiter, denn das spricht ja schon für ihn, wenn er Englisch und Geografie oder was du sagst.
Ja,
ne?
Genau.
Wenn er dann der IT-Lehrer wird, dann ist er ja eigentlich so ein Typ, ne? Und merkt dann irgendwie, okay, ich komme hier aber nicht wirklich weiter. Ne? Und ja, dann hat er vielleicht gemerkt, okay, der Jörg, dem dürfen wir die Flügel nicht stutzen, wenn er mal so weit ist. Okay, Frage, Studium. Du hast es jetzt mehrfach erwähnt, was hast du studiert?
Also ich habe Management und Vertrieb mit Schwerpunkt auf Finance, also Finanzdienstleistungsprodukten studiert. Also kann man im Prinzip sagen, das war so ein allgemeines BWL, VWL-Studium mit Schwerpunkt auf Banking, Insurance, also Versicherungen und Asset Management, also das ganze Börse, Broker, Anleihe, Asset-Thema halt. Mhm. Genau, das war so mein Studiengang, ja.
Jetzt bist du, wenn ich nicht falsch gerechnet habe, 36?
Korrekt.
Jetzt ist der junge Jörg am Beginn des Studiums oder mittendrin, egal. Wenn du heute noch mal mit dem Jörg reden könntest, was würdest du dem sagen?
Boah, was würde ich zu dem sagen? Zieh das Studium auf jeden Fall durch. Guck aber schnell, dass du das machst, auf was du tatsächlich Bock hast. Und bleib dran, nebenher die Dinge zu tun, die dir Spaß machen. Das klingt jetzt so, als würde ich genau das bestätigen, was ich tatsächlich gemacht habe, aber klar, ist natürlich immer im Nachhinein schwierig, wenn man da links abgebogen wäre, wäre das vielleicht was anderes passiert oder so. Aber ich glaube, also wenn ich meinem Ich im Studium nochmal was sagen könnte, würde ich sagen, mach es genau so, wie ich es gemacht habe.
Das ist ja irgendwie auch ein geiles Gefühl, oder? Wenn man sagt, ich gucke zurück und ich habe jetzt nicht wesentlich Dinge, wo ich im Nachhinein denke, hätte ich vielleicht anders machen sollen. Also,
ja, absolut.
Ja, cool. Du hast gesagt, in der Zeit, und ich bin nochmal jetzt in dieser Pubertät, Spätpubertäts-, Früherwachsenenphase, hatte ich Vereine, Freunde, das hat mich irgendwie mehr interessiert als jetzt die nächste Klausur unter Umständen. Was für Vereine, also Handball hast du gespielt? Wie hast du
genau, also ich habe anfangs eigentlich Fußball gespielt, bin dann aber wegen dem Freundeskreis zum Handball gewechselt, habe das dann, glaube ich, ein, zwei Jahre auch parallel gemacht, habe dann immer nur Tennis gespielt, also in der Mannschaft, wobei das war jetzt nicht so aufwendig, sage ich mal. Ja, und wir waren, also unsere ganze Familie war halt hier im lokalen Skiverein, und da waren wir dann halt auch im Winter ab und zu mal auf halt Skifahren, dann auch mit also so ein bisschen trainingmäßig, jetzt nicht nur irgendwie von A nach B locker, sondern halt schon ein bisschen mit Training, und hat da einfach so ein bisschen sich da, ja, Ausfahrten organisiert, da habe ich meinem Vater halt immer geholfen. So ein bisschen, und ja, war dann halt im Verein sehr aktiv. Mein Vater war lang halt im Fußball und dort im Förderverein. Da bin ich dann halt auch immer mit und habe da, der hat immer deutsche Sportabzeichen gemacht. Das habe ich dann als Kind und Jugendlicher auch gemacht. Und Also man war schon mal viel unterwegs und hat da viel gemacht.
Okay. So, jetzt haben wir ein Studium Management und Vertrieb. Jetzt haben wir den jungen Jörg, der mit PC und IT schon zu tun hatte, irgendwelche Homepages gebaut hat, gebastelt hat. Wie kommen wir jetzt zur Brücke Online-Marketing und Marketing? Das darfst du jetzt mal erklären. Also bist jetzt Studium zu Ende, du bist, sagen wir mal, 22, 23, 24, so in dem Dreh.
Ja, also es war tatsächlich so, ich muss tatsächlich einen Schritt zurückgehen. Ich musste ja noch zur Bundeswehr damals, habe dann verlängert auf knapp 2 Jahre und bin dann erst mit fast 22, habe ich das Bachelorstudium überhaupt erst begonnen. Weil ich habe mit 19 Abi gemacht und dann 2 Jahre Bundeswehr und ja, dann mit Übergangsphasen und so, ja, war es also ja 21, drei Viertel, sage ich mal, als ich Studium begonnen habe. Und im Studium, es waren 7 Semester, musste man im 5. Semester so ein Pflichtpraktikum machen, ein halbes Jahr. Und es war natürlich in unserem Studiengang naheliegend, etwas im Finanzbereich auch zu machen. Und ich habe mich dann damals, weil ich unbedingt nach München wollte, bei verschiedenen Unternehmen in München beworben, unter anderem bei der Allianz. Und bin dann da bei der Allianz gelandet. Warum ich mich genau für diese Stelle damals beworben habe, also den Bereich, die hatten ja ganz viele ausgeschrieben, ein Riesenunternehmen, weiß ich gar nicht mehr. Ich habe mich da für mehrere Stellen beworben, aber ich landete dann im E-Commerce und Direktgeschäft. Da ging's
Was mich viel mehr interessieren würde, wenn ich kurz reinkriechen darf, warum unbedingt München?
Ich bin schon immer Fußballfan und hatte halt, also bin wirklich viel ins Stadion auch gegangen nach München und hatte da, also mir gefiel schon immer die Stadt auch sehr und habe einfach gedacht, ich war zum Studium jetzt nicht in einer mega coolen Stadt und wollte einfach mal so ein bisschen Großstadt, wenigstens ein halbes Jahr Großstadt machen. Ja, genau. Und dann habe ich mich halt dort beworben und da gibt es halt auch viel, muss man einfach sagen, also was Unternehmen und so angeht. Und so kam ich dann dazu. Ja, genau. Und dann bin ich halt bei der Allianz hier im E-Commerce-Direktgeschäft gelandet und dort war es im Prinzip so, da saßen halt die ganzen SEOs und SEAs und Social-Media-Leute und so, also es war 2013 war das, die saßen da halt alle in dieser Abteilung. Ich war aber eher so, ich habe so Callcenter betreut und habe viel Jira-Tickets dokumentiert, also ich habe da so riesen Auswertungen mit Excel-Tabellen, wenn wir heute alles mit KI machen, aber gemacht, wie viele Tickets offen sind, wo brennt's und es ging dann halt immer drum, neue Website live, also da ging es um so Rechner, so Spar, also so Autoversicherungsrechner und so Zeug. Und dann immer so Ende November ist ja dann der große Autoversicherungswechseltermin und da musste alles fertig sein. Und ja, also war mega spannend. Hatte da immer so kleine eigene Projekte, die ich so ein bisschen selbst steuern durfte und habe da viel Einblick bekommen. Und genau, dadurch habe ich dann gemerkt, okay, der Bereich, der macht schon richtig Bock. Mir war dann dieses Technische so ein bisschen zu viel tatsächlich. Und mir hat der Marketing-Part halt gut gefallen und vom Studium, wir haben dort halt Marketing-Vorlesungen auch immer am meisten Spaß gemacht. Ja, und so kam es eine zum anderen, dass ich mich dann nach dem Studium entschieden habe, ich muss irgendwas im Online-Marketing machen. Klingt zukunftsweisend, weil online, klassisches Marketing wird ja sicher irgendwann sterben, dachte ich damals schon eigentlich. Also Online-Marketing sind wir auf jeden Fall zukunftsfähig aufgestellt und ja, und weil ich aber überhaupt keine Ahnung hatte, außer das, was ich halt privat gemacht habe, habe ich mich halt für ein Traineeship dann beworben bei verschiedenen Unternehmen, aber auch Agenturen. Ja, und da, wo ich halt die erste Zusage hatte, bin ich dann nachher gelandet.
Jetzt sind wir tatsächlich so durch dein Leben durchgeswiped, ja, also von der Grundschule bis jetzt, das hört sich alles unheimlich gut an, sage ich jetzt einfach mal, und smooth und rund. Trotzdem stelle ich mal die Frage, hattest du irgendwann noch mal eine Phase, wo du echt gestruggelt hast? Also kannst du dich an eine erinnern? Muss nicht, es ist kein Muss. Es gibt durchaus Menschen, die sagen, nö, also das lief eigentlich alles immer so ganz gut, das ist auch okay. Die Frage, die sich eigentlich anschließt daran ist, wenn du jetzt mal zurückblickst auf das Leben beruflich, sagen wir mal ab dem Abitur, gibt es irgendwelche Mentoren, wo du sagst, diese Menschen oder von denen du sagst, diese Menschen haben wir echt bei der Entscheidung, bei irgendeiner Entscheidung für das Studium oder für den Praktikumsplatz oder während meiner Allianz-Ausbildung hat mich irgendeiner zur Seite geholt und hat gesagt, Jörg, mach doch mal hier SEO oder so. Gibt es da welche, von denen du sagst, das war echt wichtig in dem Moment?
Also direkt jetzt auf Online-Marketing und SEO auf gar keinen Fall. Gab es wirklich niemanden, weil ich auch niemanden kannte in dem Bereich, muss man ganz klar sagen. Was mich halt am meisten geprägt hat, das habe ich ja bei LinkedIn schon öfters mal so geteilt, ich war halt die 2 Jahre bei der Bundeswehr und diese Zeit hat mich schon extrem geprägt. Also dort, ohne jetzt Namen zu nennen, da waren schon 3, 4 Leute dabei, die waren halt so krass Und da meine ich jetzt gar nicht irgendwie körperlich oder von der politischen Einstellung oder irgendwas, sondern einfach vom Mindset her. Dieses, ich mag es schon gar nicht mehr sagen, weil es so inflationär häufig von mir verwendet wird, dieser Spruch, Leben in der Lage, einfach sich an eine Situation anzupassen, zu sagen, okay, jetzt ist die Situation so, wie sie ist, ich muss jetzt damit leben, ich muss das Beste draus machen, ich muss eine Lösung finden. Das habe ich wirklich da eingeprügelt bekommen und das begleitet mich bis heute. Deshalb bin ich vielleicht auch der, wenn du sagst, entspannte Typ, der ich bin. So entspannt bin ich manchmal gar nicht. Aber, also ich bin schon sehr entspannt, aber ich kann schon auch anders. Wenn ich glaube, dieses Mindset schon in der Schule gehabt hätte, wäre es mir deutlich leichter gefallen. Alles. Und daher war ich dann später halt auch extrem entspannt und habe der Sache so ein bisschen locker entgegengesehen. Das einzige Mal, wo ich wirklich gestruggelt habe, das war zweimal während meiner Bundeswehrzeit. Ich habe mich für ein duales Studium beworben. Das gibt es ja hier bei uns in Baden-Württemberg. Und ich habe sowohl im ersten Jahr als auch im zweiten Jahr, wo ich mich beworben habe, jeweils keine Stelle bekommen und musste dann quasi normal studieren, in Anführungszeichen. Das hat mich schon sehr, runtergezogen, das nicht, aber es hat mich schon enttäuscht. Und da habe ich das erste Mal gemerkt, dass vielleicht ein bisschen mehr Engagement in der Schule vielleicht auch gut gewesen wäre, weil als die Bewerbungen liefen, war ich bei der Bundeswehr, war währenddessen, hatte ich halt schon diesen, ich sag mal, Mindset-Change so ein bisschen. Also da wusste ich halt schon, wenn ich das damals halt ein bisschen mehr geschluckt hätte und mich da nicht so nur so aufgelehnt hätte oder so, dann hätten wir es vielleicht auch irgendwie geschafft. Aber im Nachhinein bin ich froh, dass es so lief, wie es lief.
Also ich erzähle ja häufig im Podcast hier über solche, du nennst das Leben in der Lage. Ich sag dazu, also ich hatte ja vor vielen Jahren einen Unfall und so weiter, kennen die meisten Zuhörer, will ich jetzt auch gar nicht drauf reflektieren, sondern es gibt ja Situationen im Leben, mit denen du entweder nicht rechnest oder die nicht so laufen. Also wir strugglen ja immer dann, wenn Dinge nicht so laufen, wie wir es geplant haben. Jetzt hast du geplant, ich hätte gern ein duales Studium, hast dich einmal beworben, ging in die Hose, dann hast dich noch einmal beworben, ging wieder in die Hose. Das ist ja so ein Moment. Und der Moment oder der Umgang, den ich damit gelernt habe, ist Akzeptanz. Also Schritt Nummer eins ist immer Akzeptanz, weil in dem Moment, wo deine Absage kommt, kannst du ja die erstmal nicht mehr verändern. Vielleicht kannst du es nochmal neu probieren. Du kannst noch was verändern an deiner Bewerbung oder sonst was. Aber du musst erstmal akzeptieren, dass die Situation so ist. Genau. Ich glaube, Leben in der Lage beschreibt das ganz gut.
Absolut.
Und was ich sagen wollte, das merkt man dir so an. Also ich habe ja in Salzburg in deinem Vortrag gesessen, ganz vorne, erster Reihe, und also man hat schon gemerkt, dass du unter Anspannung warst, aber jetzt so wie, ich würde es vergleichen mit einem Sprinter vom 100-Meter-Sprint, also nicht in Angst oder in, also das war eine sehr fokussierte Anspannung und du hast es aber unfassbar ruhig und entspannt, also scheinbar entspannt, rübergebracht. Und da habe ich gedacht, okay, das ist jemand, der mit solchen Situationen umgehen kann, der das gelernt hat irgendwie, ne? Und das finde ich jetzt interessant zu sagen, es gab jetzt nicht den einen Menschen, der mich gelehrt hat, im Leben so oder so umzugehen, sondern vielleicht die Situation bei der Bundeswehr, diese Zeit. Das finde ich schon spannend, ja.
Ja. Naja, also ich bin tatsächlich bei solchen Vorträgen, wie jetzt da bei der SEOCOM, waren ja schon viele Leute auch da. Es war ja der zweitgrößte Saal, der war jetzt nicht brechend voll, aber er war schon gut gefüllt. Da bin ich wirklich null angespannt. Also gar nicht. Also das, was man da sieht, ist wirklich. Es ist so, das ist nicht überspielt oder so, sondern ich bin wirklich nie angespannt. Ich sage immer, ich bin manchmal, das habe ich auch zu Astrid, die mich anmoderiert hat, gesagt, ich bin manchmal ein bisschen zu locker bei manchen Situationen. Ich weiß nicht, warum das so ist, vielleicht angeboren, aber meine Eltern sind auch so, keine Ahnung. Also ich habe da echt gar kein Problem damit. Du könntest mich auch, wenn bei einer Konferenz, wenn jemand kommen würde und sagen, hey, pass auf, uns ist der nächste Speaker ausgefallen, steh hin und mach eine Dreiviertelstunde Monolog und erzähl irgendwas. Würde ich das machen. Also hätte ich kein Problem damit. Ob es dann inhaltlich wertvoll wäre, steht auf einem anderen Blatt, aber ich würde es machen.
Also du würdest es unangespannt machen.
So. Ja.
Ja, cool. Ja, jetzt sind wir sozusagen in dieser Phase so Mitte 20, berufliche Orientierung. Du hast jetzt das Gefühl dafür bekommen, dass Online-Marketing, SEO, das ist echt schon ziemlich cool. Und dann gehst du irgendwann zu Hans Grohe. Habe ich das richtig gesehen?
Genau, also ich war ja in der Agentur in München 2,5 Jahre, bin da vom Trainee dann direkt übersprungen, die Junior-Position übersprungen, bin direkt dann Online-Marketing-Manager geworden, hatte dann echt ein paar coole, durchaus auch relevante, große Kunden. Bin dann später auch Teamleader-SEO geworden und habe eigentlich auch gesagt, hey, geil, so schnell hat es dann funktioniert und ich wollte dann schon eigentlich noch 2-3 Jahre das auch machen. Und dann habe ich damals die Stellenausschreibung von Hans Grohe gesehen und ich weiß halt auch hier bei uns in der Gegend, wir haben halt viele so Maschinenbauer und so, typische B2B-Unternehmen, da ist halt SEO jetzt vielleicht nicht so überall so das Prio-Thema, wo man dann Vollzeit einen einstellt. Und ich habe dann halt Hans Grohe, kannte ich natürlich, einfach gedacht, boah, das ist vielleicht eine einmalige Chance, doch nach Hause zu kommen in diesem Bereich, in diesem Themenbereich, in diesem beruflichen Themenbereich, und habe mich dann einfach beworben. Aber ich wollte eigentlich noch in München bleiben. Und ich sage immer noch, das hat mir mein damaliger Chef neulich erst wieder bestätigt, als ich mit dem Kaffee trinken war, ich habe mich, also so eine arrogante Bewerbung habe ich noch nie in meinem Leben geschickt. Und ich glaube, wenn ich den Job wirklich gebraucht hätte, hätte ich mich niemals getraut, so eine Bewerbung zu schicken.
Und, warum? Sag mal ein, zwei Aspekte. Warum war die arrogant?
Also ich wusste, dass die ein halbes Jahr vorher einen Relaunch hatten von der gesamten Website. Und ich habe halt, ich weiß nicht mehr, 12 Seiten PDF an die Bewerbung angehängt mit einer kompletten SEO-Analyse. Und natürlich, da war natürlich nichts Positives dabei. Also da hat man natürlich alles im Prinzip gesucht, was man irgendwie kritisieren kann. Gab es auch tatsächlich relativ viel, muss man dazu sagen. Ja, aber das war natürlich genau das, was nachher überzeugt hat, weil ich halt direkt hier im Prinzip was geliefert habe. War natürlich auch gefährlich. Man hätte natürlich auch sagen können, okay, danke für die kostenlose Analyse, die setzen wir jetzt dann um ohne dich. So. Aber ja, die Stelle war ausgeschrieben. Und ja, ich weiß jetzt bis heute nicht, wer hat sich da sonst beworben, wie waren die Leute da so drauf. Ich war zu dem Zeitpunkt ja auch unbekannt, hatte 2,5 Jahre operative Erfahrung hauptberuflich. Also auf dem Papier war ich ja jetzt auch nicht der Stärkste, muss man ganz klar sagen. Aber es hat funktioniert und ich bin dann mit kurzer Unterbrechung bis heute da.
Ja, cool. So, jetzt bist du, wie ist deine Bezeichnung? Strategic Search Manager. Stimmt das noch?
Ja, offiziell im Organigramm heiße ich so nicht, aber so nenne ich es.
Ah, okay. Wie heißt du offiziell im Organigramm?
Digital Marketing Manager SEO.
Digital Marketing. Und wie komme ich auf den Namen? Das hat mir irgendwie...
Weil ich das bei LinkedIn so stehen habe, weil das meine persönliche Definition meines Jobs ist. Aber ich muss dazu sagen, es gibt immer so ein bisschen, also jetzt, ich will das jetzt nicht auf Hans Grohe reduzieren, das war bei der Allianz damals auch so. Es gibt immer mal so Phasen, wo einfach alle Jobs einfach mal umbenannt werden, obwohl sich überhaupt nichts ändert, einfach dass es irgendwie einheitlich ist oder so. Ja. Und genau darunter war ich auch. Also bevor ich damals mal kurz gegangen bin, war ich Search Experience Manager. Da habe ich lange darauf hingearbeitet, dass man sich so nennen darf. Davor war ich, glaube ich, mal SEO Manager, dann davor war ich, glaube ich, mal nur Digital Marketing Manager. Keine Ahnung, was ich alles schon für Bezeichnungen hatte. Teilweise wusste ich nicht mal davon. Ja, und ich sage halt, zu dem, was ich mache, passt halt der Strategic Search Manager am besten. Es gibt sicher auch noch bessere Formulierungen, aber der ist ganz okay.
Also um nochmal, jetzt auch wenn es ein bisschen für die Leute, die nicht daran vielleicht nervt, aber einfach um nochmal auf den Vortrag zu reflektieren, das war ja eigentlich genau das. Also du hast ja sozusagen schon sehr viele SEO-Aspekte, aber verknüpft mit einem größeren Blick. Das fand ich total spannend, weil wir in der Agentur natürlich auch sehr viele B2B-Projekte haben. Und genau das, was du da gesagt hast, ich will jetzt deinen Vortrag nicht hier rezitieren oder nicht wiederholen, aber so im Groben hast du ja gesagt, wenn ich das richtig zusammenfasse, ja, wir hatten bei Hans Grohe das Problem, dass wir sozusagen die Customer Journey nicht komplett gesehen haben, weil natürlich Leute nicht ein Bad sozusagen, die sagen jetzt nicht wie bei roten Turnschuhen, die kaufe ich mir, die suche ich heute und morgen kaufe ich sie oder eine Zipjacke oder sonst was, ja, sondern die sind ja immer teilweise über Monate oder Jahre unterwegs, bis die so eine Badplanung abgeschlossen haben. Und dann war die Frage, wie kriegen wir raus, wie kommen wir mehr an Daten entlang dieser Customer Journey? Und das hast du mehr oder weniger erklärt. Ich hoffe, ich habe es ganz gut zusammengefasst. Aber für mich war das, ich fand wirklich, dein Vortrag war einer der stärksten für mich. Das ist ja immer eine Frage der Perspektive, weil es genau den Bedarf abgedeckt hat, den wir in der Agentur auch haben und viele unserer Kunden haben und weil du es halt sehr strategisch erklärt hast. Also auch so gesagt hast, okay, wir wollten ja das Ziel und wir hatten ja das vor. Und du hast dann nicht erklärt, wie ihr es im SEO 1:1 umgesetzt habt, nur, sondern du hast erst erklärt, was war das strategische Ziel. Deswegen finde ich die Berufsbezeichnung bei dir eigentlich total passend.
Ja, ja, nee, also ich bin auch bei uns fürs Strategische verantwortlich. Ich habe einen Kollegen, den Jonas, der macht das ganze Operative dann mit den Ländern und unseren Marken. Ich bin halt für das ganze Strategische verantwortlich und den Case, den ich da vorgestellt habe, der war natürlich auch nicht ganzheitlich, weil da manche Sachen einfach bis heute noch nicht veröffentlicht sind und man auch nicht drüber reden darf. Wenn ich den, ich sag mal, im Juni präsentieren würde, wäre der noch deutlich krasser, der Case. Ja, es ging halt eher so um so einen neuen Gedankenansatz, weil wir halt da keinen Online-Shop hatten. Ich möchte jetzt auch nicht zu tief reingehen oder bis heute keinen Online-Shop haben und halt einfach nicht quantifizieren können, was das Ganze eigentlich bringt, was wir da auf der Website machen. Und genau,
bist das du eigentlich im Juni auf der Campix?
Ja.
Ah, okay. Mit dem Vortrag?
Ja, ich bin in der Mixed Zone.
Okay. Ja, also hingehen, Leute. Wird spannend.
Ich hoffe es, ja. Wir haben noch nicht angefangen mit unseren Vorbereitungen, aber es sind ja jetzt auch ein paar Tage.
Mit wem bist du in der Mixed Zone?
Boah, jetzt erwischst du mich hier wieder eiskalt. Ich habe den Namen leider nicht präsent, aber der gute Herr ist Happyologe.
Dann ist das Patrick Wenke. Grüße
genau, natürlich.
Und weißt du, was heute ist? Guck mal, es gibt keine Zufälle im Leben. Wir grüßen mal den lieben Patrick Wenke, ein Megatyp, genau wie du auch, ja. Und der Patrick hat heute Geburtstag. Den habe ich schon gratuliert, ja. Genau, der ist heute mit Sicherheit noch happier als vorher. Und für alle draußen, folgt dem Patrick mal. Und für dich, lieber Jörg, wenn du mit ihm redest, ihr werdet sicherlich ein paar Minuten für private Gespräche auch haben in der Zeit. Frag ihn mal nach seinem Lauf in Bhutan. Das ist eine Geschichte, die musst du dir anhören. Die ist einfach crazy. Okay, gut. Also das war nämlich auch meine nächste Frage. Das hast du eben schon so ein bisschen angedeutet. Du machst ja jetzt strategisches Online-Marketing, Schwerpunkt SEO bei Hans Krohr. Wie ist das mit national, international? Ist das bei euch verteilt oder machst du das alles komplett?
Nein, also wir machen alles. Wir sind im Prinzip, also wir haben ja mehrere Marken und wir sind im Prinzip eine Corporate-Abteilung, die für beide Marken verantwortlich ist und auch für die B2B-Geschichte und so verantwortlich ist. Also wir beraten im Prinzip, ich sage immer so ein bisschen, wir sind Inhouse-Agentur, wird uns vielleicht nicht ganz gerecht, aber wir beraten halt unsere internen Kunden und Stakeholder, sowohl in Deutschland und die deutsche Website wird halt vom Headquarter gesteuert, obwohl wir eine deutsche Tochtergesellschaft auch haben. Und die deutsche Website ist, sage ich mal, so die Masterseite, also dort ist im Prinzip alles drauf. Und die Länder, die dann jeweils eine eigene Tochtergesellschaft haben mit entsprechendem Personal vor Ort, die werden dann von uns beraten und bekommen dann im Prinzip die Übersetzung zum Beispiel und dann schauen wir uns an, wie wir da optimieren können. Aber technisch zum Beispiel läuft alles zentral ab und wir gucken halt, dass das, ich sag mal, SEO, Geo, wie auch immer, relevante halt dann direkt abläuft.
Jetzt sagst du was, weil wir kommen ja im Prinzip so ein bisschen auch auf die Schiene Zukunft. Jetzt hast du ja ein 3,5-jähriges Kind, sage ich mal, ne? Und hast ein 2-jähriges Kind und bist gesettelt jetzt, scheinbar am Land wieder. Also du hast München hinter dir gelassen. Jetzt hast du dieses SEO, dieses extrem volatile SEO-Online-Marketing-Umfeld vor dir. Jetzt bin ich in einem Karrierestadium, wo ich sage, okay, die paar Jahre, die ich noch mache, also da bin ich ganz entspannt, da wird es noch SEO geben. Aber du hast eben SEO, Geo, KI genannt. Es ist ja alles extrem im Wandel. Wo ist denn Jörg und vielleicht zusammen mit dem Arbeitgeber jetzt oder auch selbst alleine woanders, wo ist denn Jörg in 5 Jahren oder in 10? Kann man so eine Prognose überhaupt wagen heutzutage?
Nein, ich glaube.
Wie siehst du den Markt in Zukunft?
Also ich glaube, seriös beantworten, was ich in 5 oder in 10 Jahren mache, kann man auf gar keinen Fall. Ich persönlich bin tatsächlich ein großer Freund, Angestellter zu sein. Einfach auch aufgrund finanzieller Sicherheit und so. Da wären wir jetzt wieder bei dieser Diskussion auch mit den Beamten und so. Von daher glaube ich jetzt nicht, dass ich in 5 oder 10 Jahren hier komplett selbstständig bin. Ich will es aber auch nicht ausschließen. Aber ich glaube insgesamt, jetzt mal von meiner Person weg, ich glaube, die Phase zurzeit ist schon sehr, sehr spannend und es wird sich schon die Spreu vom Weizen trennen. Was ich zurzeit schon feststelle, ist, dass es ganz, ganz viele Leute gibt, von denen noch nie irgendjemand gehört hat, die keinen einzigen Case irgendwie haben, mit dem sie irgendwas beweisen könnten, die sich hier Geo-Experte oder was weiß ich was alles nennen. Und da natürlich das schnelle Geld irgendwo auch verdienen, weil sie hier mit Ängsten und den Unsicherheiten der Kunden oder der Menschen allgemein spielen. Die Leute gab es natürlich schon immer. Ich habe neulich einen LinkedIn-Post gelesen, wo es hieß, man muss jetzt das Geo nennen, weil der Begriff SEO so verbrannt ist, weil zu viel Schmuh damit getrieben wurde. Ja, kann sein, aber ich denke, mit Geo wird es in 2, 3, vielleicht 5 Jahren sehr ähnlich sein, wenn ich sehe, was da teilweise verkauft wird, das ist schon abenteuerlich. Und ich muss ja auch sagen, also was wir hier Kaltakquise-E-Mails jeden Tag bekommen, da könnte ich einen Abmahnanwalt Vollzeit beschäftigen, nur mit den Mails, die bei mir landen. Stichwort Kaltakquise, unerlaubt. Und was da teilweise, was da für Analysen reingeschickt werden und so, also da würde mit jeder schlechten Prompt in einem KI-Tool wird man eine bessere Analyse bekommen, wie das, was man da geschickt bekommt. Und was da für Zeug drin steht, also ist wirklich unter ferner liefen und unter jeder Würde. Aber ich muss halt dazu sagen, ich will mich da jetzt nicht wichtiger machen, wie ich bin, aber da schicken mir Leute Zeug, mit denen ich bei LinkedIn eigentlich vernetzt bin, von durchaus namhaften Agenturen, wo ich mich dann echt frage, wissen die eigentlich, wem die das schicken? Also Also es haben sich wirklich schon so 20, 30 Leute, die ich eigentlich mal durchaus geschätzt habe, haben sich bei mir komplett disqualifiziert. Nicht als Mensch oder als Persönlichkeit, sondern einfach inhaltlich.
Fachlich.
Ja, das finde ich sehr, sehr schade. Und es wird auch denen, die jetzt vielleicht sehr, sehr stark in dem Bereich sind und sich wirklich was erarbeitet haben, ich möchte da gerade mal den Hans Kronenberg zum Beispiel nennen.
Genau, Grüße gehen raus.
Sportleader oder auch den Arthur Kosch oder auch da Jekert O'Daniel. Sicher nicht die vollständige Liste, aber das sind einfach Leute, die wirklich was,
ja, auf jeden leisten, Fall.
Was Fundiertes anbieten und nicht da irgend so einen Quatsch einfach nur verkaufen. Aber die laufen unter demselben Label wie die, die halt diesen ganzen Schrott anbieten. Aber das war halt bei SEO das Gleiche. Und deshalb wird man das Problem auch nicht lösen. Und ich glaube, das wird sehr spannend. Und ich glaube, um eigentlich die Frage mal zu beantworten, die Leute, die sich wirklich hier seriös verhalten, nachhaltige Strategien entwickeln, die werden auch dauerhaft kein Problem bekommen. Die müssen sich natürlich anpassen. Es geht nicht mehr um Sichtbarkeit, nicht nur noch um irgendwelche Keywords oder Traffic oder so. Das ändert sich alles, hat sich aber auch früher immer schon geändert. Und die Leute werden dann auch wirklich wahrgenommen und alle anderen, ja, die sind halt die Luftnummern, die dann 2-3 Jahre später irgendwas anders machen oder dann back to the roots oder keine Ahnung oder halt weg sind. Mhm.
Ja, bin ich komplett bei dir und ich glaube, es gibt zwei, also ich denke, es wird zwei wichtige Säulen geben. Das eine ist die Technik, das bleibt auch so. Ja. Also vielleicht nicht mehr technisches SEO in dem Sinn, aber eigentlich schon was Ähnliches, wie es dann heißt, ist es ja egal. Aber wo ziehen denn Agentic Browser oder Agentic Kaufsysteme nachher ihre Daten her? Die müssen sie ja irgendwo herbekommen. Ja? Also insofern ist eine korrekte Datenaufbereitung von Produkt und anderen Informationen auf jeden Fall wichtig. Und das Zweite ist halt einfach die Marke. Also das, auch wenn es noch so lame klingt, ist es einfach so, wenn du eine Marke in deinem Segment bist, dann wirst du auch künftig wichtig sein und das darfst du eben pushen. Also da glaube ich auch. Und da wird auch viel Arbeit entstehen. Da wird auch viel Spannendes zu tun sein. Deswegen bin ich da auch für die Branche gar nicht so pessimistisch wie der eine oder andere. Und diese Sur-Effekte, die du da gerade nanntest, dass es irgendwelche wie soll ich sie denn sagen? Keine Ahnung, Clowns und Helden jetzt aus der Ecke gehüpft kommen, die vorher, keine Ahnung, ich übertreibe jetzt mal mit Absicht, Klangschalen verkauft haben und jetzt machen sie halt, keine Ahnung, Geo-Optimierung, weil sie wissen, wie es geht. Das ist, ich glaube, das Phänomen kommt immer. Ja. Ehrlicherweise muss man sagen, also ich nehme dann immer die Perspektive ähnlich ein wie du, aber ehrlicherweise darf man auch feststellen, die haben natürlich häufig auch gute Argumente. Also die nutzen das, was man jetzt schon weiß und überführen es in gute Argumente, liefern natürlich hinterher Schrott, das ist halt der Punkt. Aber die sind schnell, da ist Geld zu verdienen im Moment und entsprechend, ja, sind es sehr, sehr spannende Zeiten.
Absolut.
Jetzt hast du natürlich zu Recht gesagt, und ehrlicherweise wusste ich es ja auch, man kann jetzt heute 5 Jahre in die Zukunft schauen, ist eigentlich fast unmöglich in unserem Segment. Generell glaube ich auch so, wenn man sich die Welt anschaut, ist schwierig. Ja, deswegen ziehe ich sowieso meinen Hut vor jungen Eltern, sowieso noch mehr als vor anderen jungen Menschen, die in Karrieren sind. Aber anyway, egal was für eine Lebensplanung man persönlich hat, was hast du denn trotzdem für Ziele? Irgendwelche Ziele hast du ja bestimmt. Also sozusagen, wo soll Hans Kroh stehen in einem Jahr oder wie willst du Geo implementieren oder was ist so dein nächsten, deine Milestones, die du so karrieremäßig vor dir hast?
Ja, also ich sag mal für mich persönlich, ich probiere mich natürlich immer irgendwo auch weiterzuentwickeln, sowohl inhaltlich, aber natürlich auch persönlich. Das ist ganz klar, aber ich bin jetzt auch nicht der, der da irgendwie große Ziele hat, hier in x Jahren irgendwie im C-Level zu sein oder so, das auf gar keinen Fall. Mir geht es eigentlich sehr stark immer um die Sache. Ich habe halt Bock, dass SEO, Geo, Sichtbarkeit, egal wie wir es nennen, halt einfach in jetzt unserem Unternehmen noch präsenter wird. Es ist schon präsent, aber ich glaube, wir brauchen halt auch noch einen ganzheitlicheren Blick auf die ganze Geschichte. Die Stakeholder müssen noch tiefer involviert werden, noch mehr überzeugt werden, dass einfach auch da jeder gern mitmacht und die Notwendigkeit, aber auch den Benefit davon sieht, nicht nur das als zusätzliche Arbeit zu sehen. Aber egal, wie ich es erzähle, das war ja bei SEO immer genau das Gleiche. Also im Prinzip, mein Ziel ist einfach, das Thema weiter voranzutreiben, das Thema sehr wichtig zu halten und da dann die entsprechenden Erfolge zu feiern. Tief ins Detail kann ich jetzt nicht gehen. Mein großes Ding ist gerade, das strategisch noch größer zu erarbeiten, um das auch einfach belastbarer in der Argumentation vielleicht dann auch auf Entscheiderebene zu bekommen. Ich bin da schon ein paar gute Schritte gegangen. Ende vom letzten Jahr durfte ich beim Vorstand sogar was pitchen. Das ist eher selten, sage ich mal. für meinen Bereich. Und von daher, das sind schon gute Schritte gewesen und da möchte ich auch weiter. Und ganz persönlich, da bin ich vielleicht ein bisschen altmodisch. Habe jetzt nicht vor, irgendwie meinen Arbeitgeber zu verlassen. Ich war ja mal dreiviertel Jahr oder knappes Jahr weg, habe da auch gesehen, was ich an meinem Arbeitgeber habe. Deshalb bleibe ich auch sehr, sehr gerne da. Aber ich bin natürlich auch immer offen für andere Themen, sei es dann bei Hans Grohe selbst. Also es wird auch viel mit KI gemacht. Ich muss ja jetzt nicht dauerhaft in dem Online-Marketing-Bereich bleiben. Auch da bin ich sehr offen. Aber vielleicht ergibt sich auch mal eine andere Chance oder vielleicht funktioniert die Selbstständigkeit noch krasser, wenn man vielleicht weniger finanzielle Verpflichtungen hat, wo man ein bisschen flexibler sein kann. Keine Ahnung. Also ich bin da immer offen. Leben in der Lage, mal wieder.
Leben in der Lage.
Ja,
ich glaube, mehr so mehrere Standbeine zu haben oder mehrere Interessensbereiche, das ist schon auch spannend. Und wenn das dann zusammenhängt wie bei dir, ist das schon eine coole Situation. Was ich rausziehen möchte nochmal, das finde ich eigentlich ziemlich cool und das spricht ja auch für das Unternehmen Hans Grohe, ist, dass ich merke, dass du deine Arbeit wertgeschätzt fühltest. Das ist ja nicht bei jedem in unserer Branche so. Oft läuft ja SEO, Online-Marketing so ein bisschen nebenher. Und ehrlicherweise habe ich auch in Projekten oft das Gefühl, dass die C-Level-Ebene in so mittelständischen Unternehmen oder auch größeren Konzernen gar nicht den Wert auch erkennt. Also was eine Marke, die gut positioniert online ist, was das für ein Wert auch ist. Ne?
Naja, ich sag mal, es kommt halt schon auch ein bisschen drauf an. Ich sag mal, ohne da jetzt zu tief ins Detail gehen zu wollen, sondern eher den subjektiven Eindruck von mir, wir sind natürlich am Ende ein B2B-Unternehmen, das an Großhandel oder dann Handwerker verkauft, beziehungsweise an den Großhandel, der Großhandel dann an den Handwerker und der Handwerker baut es dann beim Endkunden im Prinzip ein. Wir sprechen aber trotzdem den B2C-Kunden an, der kann nicht bei uns direkt kaufen, aber ich möchte den natürlich trotzdem von unserem Produkt überzeugen, dass er im Idealfall zum Handwerker oder zum Großhandel geht und sagt, ich möchte nur Hans Grohe haben. Oder Axor, unsere andere Marke beispielsweise. Und daher sind wir natürlich auch, unsere ganze Struktur in den Ländern ist natürlich schon sehr vertriebsorientiert und das ist natürlich meiner Ansicht nach auch richtig, weil nur mit Vertrieb wird Umsatz gemacht. Marketing macht direkt in der Regel keinen Umsatz, außer ich habe einen Online-Shop. Und deshalb ist halt, finde ich, sehr, sehr schwierig in Unternehmen, in großen Unternehmen, internationalen Unternehmen, wo jetzt nicht der Online-Shop der große Umsatzbringer ist. Ich sage mal, Zalando oder so, die müssen da gar nicht drüber diskutieren, ob sie mehr in SEO investieren oder so. Also ist halt indiskutabel. Oder auch Adidas oder ich sag mal, gut, die haben auch Stores und so, aber du weißt, was ich meine. Ich sag mal, große Online-Shops.
Das ist ein No-Brainer.
Genau, das ist ein No-Brainer. Das Wort hat mir gefällt, danke. Und das ist natürlich bei uns definitiv anders und deshalb muss man da auch realistisch sein. Und das hat mich am Anfang, muss ich ehrlich sagen, ein bisschen demotiviert, weil viele Initiativen dann halt auch es vielleicht nicht so funktioniert haben, wie ich mir das gern gewünscht hätte. Hängt aber natürlich auch immer von der Größe des Unternehmens zusammen. Wenn man bei einer Agentur war, wo man zum Chef geht, wo es kein, in Anführungszeichen, Budget gibt und sagt, hey, pass auf, ich brauche die und das ist das Plugin, das kostet 15.000 Euro, okay, mach, dann ist es 3 Stunden später live. Das ist natürlich in einem Konzern nicht realistisch, muss man ganz klar sagen. Also da muss ja manchmal Monate, vielleicht sogar Jahre um irgendwelche Budgets kämpfen und dann muss das noch eingekauft werden. So, muss ich dir alles nicht erzählen.
Ja.
Aber das sind halt genauso die Themen, wo man dann schon so ein bisschen das Mittelmaß finden muss. Ich glaube aber trotzdem, wir haben ja auch einen US-Mutterkonzern, die in dem Bereich auch sehr, sehr viel machen und sehr großes Interesse haben, haben wir auch stetigen Austausch. Ich glaube, dass wir da auf einem insgesamt guten Weg sind. Aber ich bin halt auch davon überzeugt, dass auch der Rest vom Markt nicht schläft. Und deshalb muss man da natürlich auch immer up-to-date bleiben und sich weiterentwickeln. Und da freue ich mich auch drauf auf die nächste Zeit. Wir haben auch eine Umstrukturierung bei uns in der direkten Führung. Da freue ich mich auch sehr drauf. Neue Impulse, Veränderungen mögen ja Menschen immer nicht so gern. Aber ich bin da auch immer sehr optimistisch. Ich kann es nicht ändern. Von dem her freue ich mich sehr drauf. Und es gibt sicher auch Chancen, da vielleicht was anderes oder besser zu machen. Mal schauen.
Du hast ja auch in deiner persönlichen Heldenreise, die wir heute so ein bisschen beleuchtet haben, auch eigentlich keine richtig schlechten Erfahrungen gemacht, wenn ich das so rausgehört habe, und bist immer mit dem Elixier der Weisheit wieder zurückgekommen. Also ja, ist das eine gute Einstellung, die du hast. Mein Lieber, wir sind ziemlich am Ende. Normalerweise frage ich immer, gibt es noch irgendwas, was du erzählen möchtest, was du noch nicht gesagt hast, das spare ich mir jetzt bei dir mal. Die Möglichkeit hast du heute einfach mal nicht, weil ich will noch was hören von dir. Ich gebe nämlich noch einen Tipp raus an euch da draußen, denn eine Sache, und das ist jetzt vielleicht fachlich für dich sogar eher ein bisschen abwertend, aber ich sag's trotzdem, weil ich fand's so geil, in deinem Vortrag, ich habe eine Sache mitgenommen fürs Leben. Und ich meine, wir lernen ja nicht nur fürs Online-Marketing, sondern auch fürs Leben. Und ihr Lieben da draußen, wenn ihr hochwertige Badarmaturen habt, dann kann euch Jörg jetzt ganz kurz erklären, das habe ich nämlich mitgenommen, warum man nie Essigreiniger benutzen darf. Habe ich das richtig im Kopf?
Ja, genau, das war so ein bisschen mein spontan, der war tatsächlich mein spontaner Running Gag über, genau. über diesen Vortrag. Ja, also ich bin da jetzt kein Produktentwickler und kenne mich da extrem gut, auch chemisch, physikalisch, wie auch immer aus. Aber Fakt ist, wenn ihr mal in die Benutzerhandbücher eurer Armaturen reinschaut, wahrscheinlich habt ihr sie alle weggeschmissen, so wie jeder normale Mensch.
Yes.
Da steht natürlich drin Reinigungshinweise. Und da steht auch explizit, also bei allen steht das drin, dass man keine Essigreiniger verwenden soll. Oder ich sag mal Reiniger auf Essigbasis, gibt ja auch noch Essigessenz und was weiß ich was alles, weil das einfach zu aggressiv ist für das Chrom oder je nachdem, was man halt für eine Oberfläche hat. Und genauso dasselbe gilt für Mikrofasertücher. Mikrofasertücher machen in Chrom ganz kleine Rillen bis zu Risse, die sieht man eigentlich mit bloßem Auge fast nicht, aber ihr könnt gerne mal in Hotels drauf achten. Manchmal sind so diese Armaturen so richtig abgegriffen, so richtig abgenutzt und dann sieht man, da war mindestens ein Mikrofasertuch, wenn nicht sogar vielleicht eine Essigreinigung oder sogar ganz schlimm eine Scheuermilch oder so im Einsatz. Also sieht man, manchmal in renovierten Hotels denkt man, hey, das Hotel ist vielleicht 2 Jahre alt und trotzdem sieht die Armatur aus wie, ja, aber das kommt halt davon, wenn man es zu oft reinigt, zu oft ist auch nichts und dann mit den falschen Mitteln. Genau, das war so ein bisschen
mein... Also statt Mikrofasertuch, was nehmen wir künftig?
Baumwoll, ganz normales Baumwolltuch.
Ganz normales Baumwolltuch, so. Ja, das war der Running Gag und das kam aber, da ging ein Raunen durch die Menge inklusive mir. Deswegen dachte ich, den Tipp möchte ich gerne den Hörerinnen und Hörern noch mitgeben. Mein Lieber, ich habe immer die vorletzte Frage, nämlich, oder der vorletzte Hinweis, es gibt ein Schild bei dir in der Nähe, großer Kreisel, großer Kreisverkehr oder meinetwegen auch in München in deiner Hood, wo du damals warst. Also wo ganz, ganz viele Menschen dran vorbeifahren und du darfst 4 Wochen lang ein Leuchtschild hinstellen. Was steht da drauf?
Da steht drauf, konzentriere dich aufs Wesentliche. Ich finde, diesen Spruch kann man einfach für alles verwenden. Für den Job, für SEO, für die Familie, für den Umgang mit Problemen, für alles. Aufs Wesentliche konzentrieren. Mhm. Eigentlich müsste ich da jetzt wieder mein Leben in der Lage hinschreiben, aber das spare ich mir jetzt, das haben wir jetzt oft genug gesagt und ich sage es trotzdem. Aber aufs Wesentliche konzentrieren, ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig.
Das stimmt. Akzeptiere, was ist und konzentriere dich auf das Wesentliche, was du beeinflussen kannst, sage ich immer an der Stelle. Sehr schön. Letzte Frage. Hast du jemanden, den ich unbedingt auch in den Podcast einladen muss? Gerne auch wieder mit dem Dialekt. Ich mag euren Dialekt. Also muss aber nicht.
Unser Dialekt, dann muss ich den Maurice Marinelli einladen. Das ist so der fällt mir jetzt auch noch spontan ein. Die Lisa, der Maurice und ich wollten mal einen schwäbischen Podcast aufnehmen vor so ein paar Monaten. Aber irgendwie
Linse und Spätzle hätte er gehieße wahrscheinlich. Oder
genau, da ist leider, also nur mal eine Folge, glaube ich. Da ist jetzt leider nichts mehr draus geworden. Müssen wir mal gucken, ob wir es mal hinkriegen. Solltest du einladen? Ich dachte mir schon, dass du die Frage stellst. Und ich muss tatsächlich sagen, ich finde es sehr, sehr schwierig. Ich habe im Vorfeld die ganze Liste durchgegangen, wer schon alles bei dir war, weil ich muss zugeben, ich habe nicht alle Folgen gehört, sehr viele, aber nicht alle. Es fällt mir wirklich schwer, mich da auf jemand Einzelnes festzulegen. Wenn ich es aber müsste, dann würde ich trotzdem beim Maurice Marinelli bleiben, weil
sehr gerne.
Der einfach so coole Cases schon gemacht hat und auch mit seinen Aufschlägen auf der OMR und was weiß ich, so ein bisschen out of the box unterwegs ist und ich mag das total, wenn man mal immer nicht so das macht, was alle von einem erwarten.
Das ist sehr cool, der Maurice kommt auf meine Liste. Dafür danke ich dir. Ja, dann sind wir durch. Ich freue mich. Ich danke dir für die Zeit, die du sozusagen deiner Familie weggenommen hast für diesen Podcast oder die du mir geschenkt hast und den Hörerinnen und Hörern. Dann sind wir durch. Dann freue ich mich auf unser Sehen zusammentreffen spätestens im Juni bei der Campix. Ich bin jetzt sogar bei der SEO Campix Extreme im April nochmal in Berlin. Werde da auch mal ein bisschen out of the box was machen zum Thema SEO und Marke. Ja, und ansonsten, ja, war es ein sehr schöner Talk. Und dann wünsche ich dir und deiner Familie und deinen Ambitionen, die du beruflich hast, das Allerbeste. hoffe, dass dein Leben genau so weiterläuft, nochmal so, du bist jetzt 36, also mindestens noch 60 Jahre, ja, genauso straight weiterläuft, wie es bisher war, und sag ganz lieben Dank an dich.
Ja, vielen Dank auch für die Einladung und für das tolle Gespräch. Ich bin völlig entsetzt, wie viel Zeit hier schon rum ist. Aber meine Frau und meine Kinder tun gerade mit ihren Eltern, also mit meinen Schwiegereltern, Kaffee trinken und einen kleinen Kuchen essen. Von dem her sind die bestens versorgt und ich habe die Zeit sehr, sehr gerne genommen. Vielen Dank.
Muss ich kein schlechtes Gewissen haben. Dann danke ich dir und sage bis auf ganz bald. Und euch draußen danke fürs Zuhören und gerne mal ein Like da lassen oder kommentieren. Macht's gut. Ciao.